Okay, ich würde gerne was berichten zu Überbutt in der Präventionskette. Und Herr Stolz hat mir diesen etwas sperrigen Untertitel an die Hand gegeben, der es aber gut auf den Punkt bringt. Kommunale Handlungsspielräume zur Stärkung der Inanspruchnahme, zur stigmatisierungsfreien Nutzbarkeit und der Integration in umfassend genutzte Teilhabesettings. So, ich werde versuchen, das einzulösen hier. Gut. Ja, ich sage nur ganz kurz zu meiner Person. Also ich bin beteiligt gewesen an der Evaluation der Bildungs- und Teilhabeleistung der bundesweiten Evaluation im Auftrag des BMAS, das wir am SOFI Göttingen durchgeführt haben. Mittlerweile habe ich eine Professur an der Fachhochschule Kiel mit dem Schwerpunkt Armut und soziale Ungleichheit. Aber ich spreche hier eben im Schwerpunkt über die Ergebnisse der Evaluation plus vielleicht auch eigene Interpretation, die ich da noch hinzufügen möchte. Das Vorgehen wäre erstmal so, ich möchte die Ausgangsfrage stellen, sind Bildungs- und Teilhabeleistungen erstmal vom Ansatz her präventiv? Das ist keineswegs selbstverständlich, das werde ich gleich noch erläutern. Dann kurz was darüber sagen, über den Hintergrund, über die bundesweite Evaluation und schließlich auf die Frage kommen, was beeinflusst eigentlich Prävention im Zusammenhang mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen? Wir hatten dann verabredet, dass ich etwas stärker eingehe auf die Empfehlungen aus der Evaluationsstudie und ich hatte darüber schon einige Gespräche am Rande, die Frage nochmal aufwerfe, was ist eigentlich seitdem passiert? Und das ist relativ ernüchternd leider, zumindest wenn man das auf Bundesebene von der Gesetzgeberebene her betrachtet. Und schließlich am Ende ein Fazit, wie steht WUT denn jetzt in der Präventionskette, wie ist das in der Präventionskette zu verorten? Das Ganze soll ungefähr die Hälfte der Zeit einnehmen, und so dass wir ausreichend Zeit am Ende haben, also noch eine halbe Stunde etwa, für eine Diskussion in der großen Gruppe. Zunächst mal nochmal kurz eine Vorbemerkung. Also eigentlich müsste auf den Folien jetzt das SOFI-Logo stehen, weil das SOFI war federführend verantwortlich für diese Evaluation. Ich selber bin jetzt nicht mehr am SOFI beschäftigt, deswegen hätte ich es jetzt auch anmaßend gefunden, aber ich mache darauf ausdrücklich aufmerksam. Also die Evaluation wurde durch das Soziologische Forschungsinstitut in Göttingen durchgeführt und ich danke vor allen Dingen nochmal den Kolleginnen und Kollegen, die daran beteiligt waren, an dieser Untersuchung. Das Ganze liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, 2013 bis 2016 war das. Ich habe aber in meinen Vorbereitungen jetzt gemerkt, das kann manchmal auch gut sein, einen gewissen Abstand zu den Dingen zu haben, um aus der Fülle der Details die relevanten Informationen rauszufiltern. Ich hoffe, dass mir das heute gelingt. Aber wichtig ist mir zu sagen, dass ich eben keine fertigen Antworten oder keine fertigen Rezepte hier liefern kann, sondern Befunde aufzeigen kann und Empfehlungen, die es dann eben in die Praxis zu übersetzen gilt. Zur Ausgangsfrage, sind die Bildungs- und Teilhabeleistungen eigentlich präventiv? Und da will meine Antwort etwas vorsichtig, theoretisch ja, aber praktisch vielleicht. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt kurz zeigen. Nämlich theoretisch ja, also Matthias Knuth hatte heute Morgen schon darauf aufmerksam gemacht, auf den Begriff der Teilhabe. Und das Besondere, denke ich, an den Bildungs- und Teilhabeleistungen ist, dass damit der Begriff der Teilhabe als eine neue Zielbestimmung in den existenzsichernden Leistungssystemen eingeführt wurde. Das ist, das sollte man nicht unterschätzen. Teilhabe, wenn man das mal an die Begriffsbildung bei Amartya Sen anknüpft, ist das normative Ziel einer Politik der Teilhabe, die Befähigung des Einzelnen, ein Leben führen zu können, für das er oder sie sich nach gründlicher Abwägung entscheidet. Das heißt, Teilhabe setzt zunächst mal Wahlmöglichkeiten voraus. Und Teilhabe zielt nicht nur auf die Vermeidung von Ausgrenzung im Hier und Jetzt, sondern auch auf zukünftige Chancen einer selbstbestimmten Lebensführung. Das heißt jetzt, im Kontext der existenzsichernden Leistungen, von denen wir hier sprechen, ist das Ziel, die künftige Unabhängigkeit von Grundsicherungsleistungen zu fördern. Und genau darin liegt eigentlich der präventive Gedanke auch der BUT-Leistung, also auch die Intention der BUT-Leistung auch von Gesetzgeberseite her. Wenn ich jetzt mal einen Schritt weitergehe, ich hatte gesagt, praktisch kann das präventiv sein, muss nicht. Da muss man zunächst mal feststellen, die BUT-Leistungen haben nur zum Teil einen präventiven Charakter. das Ziel, am sozialen Leben Gleichaltriger teilzuhaben, das hebt zunächst einmal nur auf die Vermeidung von Ausgrenzung, also aktuell auf die Vermeidung von Ausgrenzung ab. Nehmen wir zum Beispiel die Leistungen zur soziokulturellen Teilhabe oder auch die Klassenfahrten, die Ausflüge, die gemeinsame Mittagsverpflegung, da geht es ja um den Charakter des Gemeinsamen dabei, also weniger um das Essen an sich, sondern um das Gemeinsame. Das alles zielt also auf die Vermeidung von Ausgrenzung erstmal im Hier und Jetzt ab. Das kann auch gegebenenfalls indirekten präventiven Effekt haben, indem Zugänge geschaffen werden, gemeinschaftliche Aktivitäten ermöglicht werden, dadurch neue Perspektiven und positive Teilhabeerfahrungen geschaffen werden. Aber direkt auf zukünftige Teilhabe zielt eigentlich nur die Leistungsart der Lernförderung. Vorausgesetzt, sie beschränkt sich nicht nur darauf, das Sitzenbleiben zu verhindern, sondern geht sozusagen einen Schritt weiter. Wir hatten gerade eben in der Arbeitsgruppe ein Beispiel aus Hamm, wo das so praktiziert wird, dass eben nicht nur das unmittelbare Sitzenbleiben verhindert wird, sondern eben auch Leistungssteigerungen darüber hinaus ermöglicht werden. Das wäre wirklich dann eine präventive Ausrichtung der Lernförderung. So, und über berechtigte Kritik an den grundsätzlichen Konstruktionsfehlern der BUT-Leistung hinaus, und da gibt es viel Kritik, auch berechtigte Kritik daran, kommt es jetzt darauf an, wie sind die BUT-Leistungen eigentlich im kommunalen Kontext umgesetzt? Wie machen das die Kommunen? Denn, wie Sie ja wissen, der Gesetzgeber hat da ziemlich viele Lücken gelassen und hat gewissermaßen den Kommunen das vor die Füße geworfen. So, jetzt macht mal. Und genau das haben wir ja untersucht. Was ist dabei rausgekommen? Und da würde ich gerne noch mal ein paar Worte dazu sagen. Also Besonderheiten bei der Implementation der BUT-Leistung in den Kommunen, da muss man sich vor Augen halten. BUT ist erstmal im Vergleich zu anderen Sozialleistungen eine sehr kleine Leistung. Und diese musste dann noch in sehr kurzer Zeit in ein bestehendes kommunales Leistungssystem irgendwie eingepasst werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese Leistung in einem potenziellen Widerspruch zur Logik der Leistungserbringung in den anspruchsberechtigten oder berechtigenden Leistungsgesetzen stehen kann. Statt also einer Sparsamkeit der Mittel geht es hier gerade darum, diese Mittel jetzt auszuschöpfen. Das ist also eine Umkehr gewissermaßen dessen, was wir ansonsten etwa aus dem SGB II kennen. Und auch davon war heute schon die Rede, das Hinwirkungsgebot, das festgeschrieben wurde. Das Hinwirkungsgebot einerseits zur Kooperation mit Anbietern und gleichzeitig aber auch zur offensiven Information und Unterstützung der Leistungsberechtigten. Also es soll darauf hingewirkt werden im weiteren Sinne, dass diese Leistungen abgerufen und in Anspruch genommen werden. Offensiv. So, die Folge dieser, sagen wir mal, von Seiten des Gesetzgebers uneindeutigen Vorgaben, die irgendwie auf kommunaler Ebene aufgegriffen und umgesetzt werden mussten, und diese drei Schwierigkeiten, die ich gerade eben skizziert habe, im Hinterkopf, zeigt sich dann, dass die Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistung kommunal ein ganz bunter Flickenteppich ist. Das heißt, kein Ei gleicht im Grunde dem anderen, wenn man so will. Und häufig, das muss man dazu sagen, schließt die Art und Weise der Umsetzung, das haben wir auch herausgefunden, schließt die Art und Weise der Umsetzung auch an vorhandene sozialpolitische Orientierung an. Das heißt, hat die Kommune sich vorher schon als eine soziale Kommune, soziale Stadt, sozialer Landkreis begriffen, oder knüpft man eher an eine Tradition des Forderns an, des Aktivierens und der Individualisierung von Problemlagen? All das beeinflusst die Art und Weise, wie die BUT-Leistungen kommunal angekommen sind. Und wie ich schon sagte, führen dazu, dass es eine wahnsinnige Vielfalt an Umsetzungsformen gibt, die einem da begegnet, wenn man sich das im Einzelnen anschaut. So, genau. Und dazu sage ich jetzt noch mal als Hintergrundwissen, was haben wir da eigentlich gemacht? Ich habe schon gesagt, Auftraggeber unserer Evaluationsstudie war das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, also das Ministerium, das sich diese Leistung auch, das diese Leistung auch ersonnen hat und dann in die Praxis gebracht hat. Sie wollten eben gerne wissen, wie kommt es bei den Leistungsberechtigten an? Ein Problem ist tatsächlich die Messung, darüber habe ich mich in der Pause gerade eben mit einer Kollegin unterhalten, die Messung, ob das wirklich auch am Ende zu Teilhabe führt, das ist unheimlich schwierig und ließe sich bestenfalls über einen längeren Zeitraum erheben. Das können wir also nur begrenzt abbilden. Die Laufzeit war nämlich nur drei Jahre, von 2013 bis 2016. Und neben unserem Teilprojekt, der qualitativen Implementationsanalyse, das ist der dritte Spiegelstrich, den Sie sehen, wo neben dem SOFI auch noch andere Institute daran beteiligt waren, gab es auch noch als Teilpaket eine Messung des Erfüllungsaufwandes durch das Statistische Bundesamt und eine Auswertung des Passdatensatzes, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, wo speziell nochmal eine Auswertung zu den Bruttoleistungen gemacht wurde über einen längeren Zeitraum. Was wir gemacht haben, wir haben zunächst mal eine bundesweite Online-Erhebung gemacht. Wir haben alle Kommunen, also alle kommunalen Verwaltungsspitzen in Deutschland angeschrieben, ob sie sich bitte an dieser Online-Erhebung beteiligen mögen. Und es war ein fantastischer Rücklauf, 87% aller Kommunen haben diesen Fragebogen beantwortet und das ist nicht so selbstverständlich, so eine hohe Beteiligung. Das war also ein wirklicher Erfolg. So hatten wir eine gute Grundlage, um dann im zweiten Schritt die Kommunen auszuwählen, die wir uns mal genauer angucken. Und es waren bundesweit 29 Kommunen und zwar in der Regel zwei Kommunen pro Flächenbundesland. In NRW waren es drei tatsächlich und zwei der drei Stadtstaaten, die wir uns genauer angeguckt haben. Und dort haben wir Gespräche mit Leistungsstellen, mit Anbietern, mit Dritten, also Multiplikatoren geführt und dann auch in 2015 eine hohe Zahl von Interviews mit Leistungsberechtigten. Gut, den Rest lasse ich jetzt mal weg, das ist für diesen Zusammenhang nicht so relevant. Aber den Verweis nochmal darauf. Also der Abschlussbericht ist 2016 erschienen, ist auch verfügbar, sowohl auch über die Seiten des BMAS als auch über die Seiten des SOFI. Das heißt, bei Interesse gucken Sie sich das gern an. Ich warne allerdings vor, das ist ein ziemlich wuchtiges Ding, dieser Abschlussbericht. Gut, jetzt im Einzelnen dazu. Was beeinflusst Prävention? Grundsätzlich von der Konstruktion der Bruttoleistung her, auch darüber haben wir heute schon gesprochen, also die Bruttoleistung, ich glaube, das hatte Stefan Groß schon angesprochen, dass wir es mit einem versäulten Leistungssystem zu tun haben und in dieses versäulte Leistungssystem wurde eben auch die Bruttoleistung eingepflanzt. Das heißt, eine recht komplizierte Rechtskonstruktion, und mit gegebenenfalls auch, das hatte ich schon gesagt, widersprüchlichen Handlungslogiken in den einzelnen Rechtskreisen. Dann gibt es bestimmte Verfahrensanforderungen, die der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, etwa das Antragserfordernis oder etwa die Notwendigkeit, dass weitere Nachweise erbracht werden müssen, um die Leistung dann letztlich in Anspruch nehmen zu können. Es gibt Vorgaben in einzelnen Leistungen zu der Höhe der Leistung. Ja, genau. Dabei will ich es mal belassen. Und dann gibt es mit Blick auf Prävention noch die Frage, wie sind die Bruttoleistungen umgesetzt, wie wurden kommunal vor Ort Spielräume genutzt bei der Umsetzung. Und da würde ich jetzt mal ein paar Punkte machen, nämlich zum einen die Frage der Aufbauorganisation. Also gibt es eine aufgabenintegrierte Zuständigkeit, das heißt, zuständig für die Bearbeitung der Leistung sind auch die Sachbearbeiter in der Grundleistung. Ja, das wäre aufgabenintegriert. Versus, es gibt eine spezialisierte Zuständigkeit innerhalb eines Rechtskreises oder sogar so etwas wie eine zentrale Bruttstelle, die also rechtskreisübergreifend agiert. Das sind grundsätzliche Entscheidungen, die das möchte ich dann später auch noch sagen, bei den Empfehlungen einen Unterschied mache. Es muss entschieden werden, welche Verwaltungsverfahren praktiziert werden. Sprich, reden wir von einem Einzelantrag mit Einzelnachweisen für jede Leistungsart oder reden wir etwa von, wir hatten den Begriff gerade eben schon, konkludenten Antragsverfahren, denen etwa auch ein Globalantrag zur Fristwahrung etwa auch vorausgehen kann. Da gibt es also auch verschiedene Entscheidungen, die die Kommunen treffen mussten. In Bezug auf die Information und Hinwirkung kann man sagen, oder kann man unterscheiden ganz grob, wird das eher auf Sparflamme betrieben oder ist das vielleicht auch irgendwann zurückgefahren worden, weil die Zuständigen davon ausgingen, naja, jetzt wissen es ja sowieso alle. Das heißt also Information und Hinwirkung auf Sparflamme versus eine offensive und anhaltende Information und Beratung unter Einbezug auch von Anbietern und Dritten. Und schließlich ein vierter Punkt, den ich noch stark machen will, die Frage, wurden frühere kommunale Leistungen im Zuge der Einführung von BUT abgebaut oder wurde das verzahnt und integriert in ein vorhandenes kommunales Leistungssystem? Auch da finden wir ganz, ganz unterschiedliche Varianten in der Umsetzung. Grundsätzlich gilt, das sage ich jetzt mit Bezug also auf die Frage, was kann einer Inanspruchnahme jetzt von Seiten der Leistungsberechtigten entgegenstehen, grundsätzlich gilt, neben Nichtwissen und auch der Angst vor Offenbarung, also sich als bedürftig zu offenbaren oder als Leistungsbezieher zu offenbaren, spielen auch und wesentlich auch Kosten-Nutzen-Abwägungen eine Rolle, ob eine Leistung beantragt wird oder nicht. Ne? Also wie aufwendig ist es, an diese Leistung heranzukommen? Das kann einen ganz wesentlichen Faktor dafür darstellen, ob Leistungen beantragt werden. So, und jetzt möchte ich an dieser Stelle dann zu dem eigentlichen Schwerpunkt kommen, nämlich zu den Empfehlungen. Ich hatte ja gesagt, es wurde mir ans Herz gelegt und das tue ich auch gerne, dazu nochmal ein paar Worte zu sagen, zwei Folien dazu. Adressiert wird hier zunächst mal nur die Landesebene und die kommunale Ebene. Wir haben auch Empfehlungen an den Bund geschrieben, aber ich glaube, dass das für diesen Kontext vielleicht nicht so die wesentliche Rolle spielt. Sozusagen schauen wir eher die anderen Ebenen an. Also was können wir unter diesen gegebenen Bedingungen eigentlich mit BUT anfangen? Was kann da entschieden, was kann gemacht werden? Was empfiehlt die Studie? Zunächst mal hatte ich gerade eben angedeutet, die Entscheidung eine aufgabenbezogene Spezialisierung und eine rechtskreisübergreifende Konzentration zu versuchen. Das ist etwas, das haben wir auch am Ende des Untersuchungszeitraums vermehrt festgestellt, im Gespräch auch im Nachklapp auch noch mit den befragten Kommunen, dass das ein Trend ist durchaus, solche Spezialisierungen vorzunehmen. Und das hat definitiv Vorteile, denn es hat schon allein den Vorteil, dass, das hatte ein Befragter genauso gesagt, er hat gesagt, die Schere im Kopf des Sachbearbeiters sozusagen, der gleichzeitig auch die Grundleistung bearbeitet, dass das vermieden wird halt, diese Schere, dass die zum Tragen kommt und damit gewissermaßen die Logik in der anspruchsberechtigten, berechtigenden Grundleistung durchschlägt auf die BUT-Leistung. Das kann vermieden werden, wenn eine Spezialisierung erfolgt. Und gleichzeitig, und auch das ist ein wichtiger Punkt, heißt es ja auch, dass die spezialisierten Fachkräfte ja ein viel größeres und umfangreicheres Überblickswissen über BUT haben, wie das jeder einzelne Sachbearbeiter oder jede einzelne Sachbearbeiterin haben kann. Gut, BUT als eigenständige Leistung auszustellen, das heißt einfach nur, statt als Anhängsel der Grundleistung, der anspruchsberechtigenden Grundleistung, sollte das eigenständig, als eine eigenständige Leistung begriffen werden und in ein vorhandenes kommunales Hilfesystem verzahnt integriert werden. Und ich hatte gerade eben schon darauf aufmerksam gemacht, Stichwort Hinwirkung und Beratung, dass einige Kommunen, das ist uns in der zweiten Phase der Untersuchung immer wieder begegnet, der Meinung waren, wir haben jetzt genug getan, wir müssen nicht mehr weiter informieren, weil die Leistungsberechtigten wissen das jetzt und die Anbieter wissen es auch. Aber das ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil die es ja erfreulicherweise doch auch einen gewissen Durchlauf gibt. Das heißt, es sind nicht immer die gleichen Leistungsberechtigten, mit denen wir es zu tun haben. Es kommen auch Leute neu in den Leistungsbezug dazu. Auch bei den Anbietern gibt es eine personelle Fluktuation. Das heißt, also man muss schon Hinwirkung auch als eine kontinuierliche Aufgabe begreifen, kann das nicht abhaken. Vierter Punkt, die zielgruppenadäquate Ansprache. Das ist Ihnen bekannt, ne? Also dass wir halt mit einer niedrigschwelligen Ansprache auch auf die Leistungsberechtigten durchaus zugehen müssen. Da gibt's, ich kenne aus vielen Kommunen da Ansätze, die das bereits praktizieren. Dazu gehört auch die ganz knifflige Frage, was ist eigentlich mit den Haushalten, bei denen BUT erst bedarfsauslösend wirkt? Das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, denn der Gesetzgeber, also das BMAS, das Fachreferat im BMAS, hat immer wieder betont uns gegenüber, das ist das Besondere an BUT. Ja, es ist bedarfsauslösend. Und deswegen brauchen wir überhaupt zum Beispiel auch nur einen Antrag, weil das ja Leute auch betreffen kann, die halt eben noch keine Leistung beziehen. Aber in der Praxis ist uns das kaum begegnet, also dass solche Fälle vorgekommen sind, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass die Antragstellung so aufwendig ist, als würde man etwa einen SGB-II-Grundantrag stellen. Und das kommt für viele dann allein deswegen nicht in Frage. Und so, aber die Information dazu, man kommt ja nicht an die Leute ran, die sind ja nicht einfach da im Jobcenter. So, wie kann man die informieren? Solche Strategien sind etwa auch gefragt. So, dann, wie bin ich in der Zeit? Ich habe meine Uhr leider nicht. Gut, okay, alles klar. Die zweite angekündigte, gut, danke, angekündigte Folie zu den Empfehlungen. Ich hatte gerade eben die Begriffe schon genannt, Globalantrag. Das ist das eine, also ein Globalantrag, der etwa gleich, hatten wir aus Hamm das Beispiel, gleich mit dem Grundantrag zusammengestellt werden kann, als extra Zettel, ne? Aber der wird sozusagen gleich mit vorgelegt und führt dafür dazu, dass halt fristwahrend halt eben die Leistung dem Grunde nach beantragt werden. Aber wir würden noch einen Schritt weiter gehen, nämlich den Globalantrag zu verbinden mit den Möglichkeiten einer konkludenten Konkretisierung dieses Antrags oder überhaupt einer ganz grundsätzlich konkludenten Antragstellung. Das heißt, einfach beantragen durch Mitmachen im Grunde genommen. Also die Willensbekundung der Leistungsberechtigten reicht aus, um den Antrag als gestellt anzusehen. Das setzt allerdings etwa voraus, dass es verbindliche Vereinbarungen gibt zwischen Leistungsstellen und Anbieter, die so ein System ermöglichen. Ja? Aber wie wir ja zum Beispiel aus Hamm gehört haben, da gibt es aufgrund der Karte, dieses Kartensystems, das dort existiert, ja auch schon diese Art von Vereinbarung. Andere Kommunen haben die im Rahmen eines Gutscheinsystems, da werden ja auch Vereinbarungen mit den Anbietern geschlossen. Das heißt also, das ist jetzt nicht unbedingt ein völliges Novum, um das es hier geht. So, wir sollten darauf achten, dass die Nachweispflichten auf das notwendige Minimum reduziert werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, also ich sag mal, ein Negativbeispiel. Ich hatte es mit einer Kommune zu tun, ich nenne keine Namen und auch kein Bundesland, wo die Leistungsberechtigten für die Beantragung der Lernförderung insgesamt 4 Nachweise erbringen mussten, also 4 Arten von Nachweise. Und ein Nachweis war, dass sie 3 Angebote von verschiedenen Lernförderinstituten brauchten und da wurde das Billigste ausgewählt. Und das ist natürlich der Wahnsinn, sowas kann man nicht machen. Ne? So, das heißt, also, was eigentlich allen klar sein sollte, man muss da niedrigschwellig agieren, also gerade auch was Nachweispflichten betrifft, denn das kann in diesem Kosten-Nutzen-Kalkül ganz klar dann dazu führen, dass man sich gegen eine Antragstellung entscheidet. Eine Möglichkeit wäre etwa auch sowas wie die Prüfung von Anspruchsberechtigung über rechtskreisübergreifende Datenschnittstellen. Das ist in einigen Kommunen auch so gelöst worden, auch etwa im Verhältnis zwischen SGB II und dem kommunalen Träger. Das wäre eine Möglichkeit, durch die solche Verfahren niedrigschwelliger gestaltet werden können. Eine weitere oder drei weitere Empfehlungen, die ich noch kurz nennen will, die Erstattung von Vorleistungen ermöglichen. Auch das kann ganz, ganz entscheidend sein, weil man wartet nicht unbedingt, also ein Bedarf entsteht manchmal spontan, sozusagen, will ich sagen. Und das heißt, für die Eltern und auch damit für die Kinder kann es eine unheimliche Vereinfachung sein, wenn die Eltern dann sagen können, wir machen das jetzt und gehen dann hinterher zum Amt und sagen, hier, wir haben hier was beantragt oder wir haben hier was in Anspruch genommen, jetzt wollen wir gerne das erstattet bekommen. Ja. Ein weiterer Punkt, den ÖPNV nicht nur für den Schulbesuch fördern. Das ist uns aufgefallen, dass gerade in Landkreisen das ein Thema ist, wie kann ich halt Sportangebote erreichen oder so, also auch spezielle Sportangebote, die über Fußball hinausgehen oder so. Und dass eben nicht nur der Schulweg dadurch abgedeckt ist, sondern darüber hinaus auch Freizeitaktivitäten etwa erreicht werden können. Und schließlich ein letzter Punkt, den ich hervorheben will, die Lernförderung breiter fassen. Und da weiß ich, dass NRW da halt, ups, jetzt soll ich das Mikrofon nicht hier verdecken mit meiner Hand, dass NRW da schon frühzeitig sehr weit auf Landesebene sehr weit vorgeprescht ist, indem halt diese ganz enge Auslegung der Lernförderung zur, ja, dass es halt ausschließlich um Sitzenbleiben gehen kann, schon früh in Frage gestellt hat und da halt das etwas weiter definiert hat. Und unser Plädoyer wäre einfach zu sagen, dass halt auch aufstiegsorientierte Lernziele akzeptiert werden sollten in der BUT-Lernförderung. Gut, das war jetzt ein schneller Durchflug durch einige zentrale Empfehlungen, die ich jetzt auf der Länder- bzw. kommunalen Ebene verorten würde. Und jetzt möchte ich einmal kurz noch darüber resümieren, bevor ich zum Fazit komme, was ist eigentlich seitdem passiert. Und da muss man leider sagen, auf der Bundesebene gibt es keine grundsätzlichen Änderungen. Ne? Also, und ich hatte das gerade eben schon kurz, wir hatten da gerade eben kurz drüber gesprochen in der Pause. Unser Eindruck war auch, für das BMAS ist das Thema ein bisschen abgehakt. Ne? Also das ist jetzt eingeführt und das war es im Grunde genommen. Man sieht jetzt im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, da steht drin, es ist gefordert die Abschaffung des Eigenanteils bei Mittagsverpflegung. Super, auch das war eine Empfehlung übrigens von uns, das habe ich jetzt rausgenommen. Und auch bei der Schülerbeförderung soll der Eigenanteil aufgehoben werden. Und die Pauschale für den Schulbedarf soll erhöht werden. Das ist alles gut, keine Frage, aber es kratzt irgendwie wirklich nur also ganz rudimentär am Problem, am eigentlichen Problem. Und das heißt aber auch, man muss sich mal genauer eben angucken, wo sind die kommunalen Gestaltungsspielräume und was machen die Kommunen, was haben sie bisher gemacht. Und da denke ich, kann man feststellen, das hatte ich gerade eben schon gesagt, es gibt eine Tendenz zu zentralisierten Aufbaulösungen der Leistungsstellen. Es gibt auch eine Tendenz zu Kartensystemen, auch das haben wir festgestellt. Und da muss man nochmal schauen, also Kartensysteme sind aus unserer Sicht immer in erster Linie als Verwaltungsvereinfachung angesehen worden. Das heißt, es gibt einen externen Anbieter, der die ganze Abrechnungsgeschichte halt für die Leistungsstelle unternimmt. Das ist schön. Aber man muss vor allen Dingen darauf gucken, sind Kartensysteme darüber hinaus auch etwas, ein System, das verschiedene Leistungen miteinander kombiniert, die möglicherweise auch sogar über BUT hinausgehen und dann nämlich nicht nur in Anführungszeichen Bedürftige erreichen, sondern auch Kinder aus Haushalten, die nicht bedürftig sind. Damit geht auch der Stigmatisierungseffekt, der möglicherweise mit so einer Karte verbunden sein kann, dann verloren. So, ich hatte schon gesagt, viele Kommunen sehen die Etablierung von BUT-Leistungen inzwischen als abgeschlossen an und fahren auch anfängliche Bemühungen zurück, also etwa in Beratung, Information oder Kooperation mit Dritten. Und die Bedarfsauslösung für BUT oder nach durch BUT spielt nach wie vor eigentlich fast keine Rolle, muss man sagen. Ich glaube, das kann ich auch sagen, dass sich das bis jetzt nicht verändert hat. Vielleicht haben Sie da ja andere Erfahrungen damit, das würde ich dann gerne von Ihnen noch erfahren. So, und bevor wir jetzt in die Diskussion starten, lassen wir noch ein kurzes Fazit ziehen. Also, Aus unserer oder meiner Sicht ist es so, dass es durchaus fraglich ist, ob und inwieweit die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen tatsächlich nachhaltig beeinflussen kann. Ich hatte schon gesagt, es ist schwer messbar, der Teilhabeeffekt ist schwer messbar. Also geht der Effekt eigentlich kausal auf diese Leistung, auf eine bestimmte Intervention zurück? Welchen Zeitraum guckt man sich an und was sind eigentlich überhaupt die Ziele, die intendierten Ziele? Das alles ist schwierig zu operationalisieren jetzt für eine wissenschaftliche Untersuchung. Aber wichtig ist festzustellen, dass die BUT-Leistung eben isolierte Maßnahmen bleiben, wenn einerseits die Erfahrung von Nichtteilhabe im Haushalt weiter dominant bleibt. Das heißt also, wer die Armut von Kindern bekämpfen will, muss eigentlich die Armut der Eltern bekämpfen. Also anders geht es halt nicht. Ne? Und das Zweite ist, wenn sie nicht mit weitergehenden Strategien und Mitteln der Teilhabepolitik vor Ort kombiniert wird, dann bleibt es sozusagen, dann verpufft es sozusagen, Tropfen auf dem heißen Stein, berühmter. Ne? Das heißt also, die Gestaltungsaufgabe der Kommunen liegt halt darin, genau das zu tun halt. Also wird sozusagen als ein Puzzlestein zu begreifen, der halt in eine weitergehende Präventionskette greift. Kommunen machen nicht per se die bessere Sozialpolitik und sollten auch nicht als Lückenbüßer für Defizite in der Sozialpolitik auf Bundesebene eingespannt werden. Aber sie können eben vorhandene Spielräume nutzen, um Sozialpolitik sinnvoll vor Ort besser zu machen und damit auch Vorbildcharakter haben, auch für andere. Das heißt also, ich würde sagen, BUT-Leistungen können auch in ihrer bestehenden Form einen Beitrag zu den kommunalen Präventionszielen leisten. Das schließt gar nicht aus, dass man auch über Verbesserungen und Alternativen zu BUT nachdenkt. Also diese Debatte braucht man weiterhin. Ist BUT überhaupt das Richtige etwa? Aber es bedeutet, die vorhandenen Mittel sinnvoll für die Verwirklichung der eigenen, der kommunalen Präventionsziele zu mobilisieren und dabei eben die rechtlichen und die finanziellen Möglichkeiten, die BUT gibt, auch voll auszuschöpfen. So, das wäre jetzt von meiner Seite aus erstmal der Input und ich danke für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle.